The NFL playoffs are better with FanDuel because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu Reden wir über Thüringen, dem politischen Podcast von TA, OTZ und TLZ, den Funke Zeitungen in Thüringen. Unser heutiger Gast ist Thilo Kommer, Minister für Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten und im Amt seit 13. Dezember vergangenen Jahres, einem Freitag. Sind Sie eigentlich abergläubisch?
Beim besten Willen nicht. Ich fand, es war ein spannender Tag und für mich auch sehr bewegend, dieses neue Amt anzunehmen.
Aber zunächst einmal natürlich herzlich willkommen, Thilo Kummer. Vielleicht ganz kurz ein paar Details zu Ihnen. Sie sind 56 Jahre alt, korrekt? Wenn irgendwas gleich am Anfang nicht stimmt, korrigieren Sie mich gerne. Geboren in Dessau und wohnen in Hildburghausen.
Ortsteil Gerzgereuth, das ist die preußische Enklave Hildburghausens.
Sie sind Diplom-Fischereiingenieur, seit 2024 wieder Mitglied des Landtags und waren es aber schon von 1999 bis 2019.
Genau, davon 15 Jahre Vorsitzender des Umweltausschusses.
Jetzt nehmen wir mit Ihnen einen Podcast auf und mit mir im Studio ist mein Kollege Gerald Müller. Hallo Gerald.
Hallo.
Mein Name ist Elmar Otto und los geht's.
Ja, guck mal, 13. Dezember ist ja noch nicht so lange her, 5-6 Wochen. Kennen Sie alle Räumlichkeiten, kennen Sie die Personen schon im Ministerium, die mit Ihnen zusammenarbeiten?
Alle Räumlichkeiten kenne ich nicht. Ich war auch noch nicht in allen nachgeordneten Einrichtungen. Aber dadurch, dass ich 20 Jahre Landtagsvergangenheit hinter mir habe, wovon ich auch 20 Jahre Umweltpolitiker war, habe ich natürlich mit vielen Menschen schon zusammengearbeitet, die jetzt im Zuständigkeitsbereich meines Ministeriums sind. Ich war zum Beispiel auch Verwaltungsratsvorsitzender von Thüringen Forst, die ja jetzt neu zum Ministerium mit dazugekommen sind, aufgrund der Umstrukturierung, die wir jetzt haben. Viele Themen sind mir vertraut und manchmal hätte ich mir gewünscht, das eine oder andere wäre schon erledigt. In der Umweltpolitik dauern Sachen ziemlich lange, deshalb stehe ich eigentlich ganz gut im Stoff.
Ein Thema am Anfang war ja Ihre Tätigkeit im Stasi-Wachregiment. Wie ist das im Ministerium aufgefasst worden?
Ich habe bei der Belegschaftsversammlung dort nochmal ein paar Ausführungen dazu gemacht, auch zu den Gründen, warum man sich eben 1987 entschieden hat, so einen Weg zu gehen, wenn man dann einen Studienplatz haben wollte, den nur 17 Leute alle 2 Jahre in der DDR bekamen. Ich habe angeboten, wenn es Interesse gibt, dass ich auch die Unterlagen zur Verfügung stelle, die ich habe. Es gab eine große Offenheit und bisher keine Rückfragen.
Befürchten Sie keine Tuschelkulisse im Ministerium, dass das am Ende vielleicht Ihre Arbeit belastet?
Das glaube ich nicht. Also ich habe vorhin ja schon gesagt, mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses habe ich über 20 Jahre eine gute Zusammenarbeit gepflegt und ich habe ja die erste Überprüfung 1999 gehabt, wo Christine Lieberknecht damals als Landtagspräsidentin die klare Einschätzung abgegeben hat, dass eben bei meiner Aktenlage sich nichts ergibt, was irgendwo Probleme mit sich bringt. Und vor dem Hintergrund gab es da nie Probleme.
Sie haben ja gesagt, Sie wohnen noch in Hildburghausen, ja, da waren Sie ja auch Bürgermeister. Ich glaube nicht ganz so erfolgreich, zumindest wurden Sie da abgelöst. Aber was befähigt Sie jetzt dazu, dann Minister zu sein?
Die Tätigkeit als Bürgermeister in Hildburghausen war tatsächlich eine sehr spannende Zeit für mich, die mir auch für das Ministeramt einiges mitgibt. Ich durfte quasi Chef eines der größten Kommunalwälder sein, die wir in Thüringen haben. Ich war Vorsitzender des Wasserabwasserverbands Hildburghausen. Das ist der Verband, in dessen Gebiet der Anschlussgrad an die öffentliche Abwasserentsorgung noch am schlechtesten ist, thüringenweit. Und vor dem Hintergrund habe ich gerade in die kommunalen Probleme, mit denen das heutige, also mein heutiges Ministerium zu tun hat, sehr, sehr viel reinblicken können und konnte davon einiges mitnehmen. Über die Abwahlgründe können wir uns gerne nochmal separat unterhalten. Ich glaube, auch das sind wirklich spannende Problemfelder, die da aufgerissen werden. Und natürlich muss man auch sagen, dass einiges mit der Corona-Pandemie zu tun hatte, Ich kam ja am 1. April 20 ins Amt und landete quasi gleich in Corona-Krisensitzungen. Man konnte damals noch nicht mal eine Belegschaftsversammlung machen. Ich habe versucht, mit den Menschen in Hildburghausen, die demonstriert haben gegen die Vorlagen, die Corona-Vorgaben, versucht, über virtuelle Wege ins Gespräch zu kommen. Wir haben dann einen YouTube-Kanal zum Beispiel geschartert, wo auch über 1000 Menschen dann zum Teil sich mit eingeschaltet haben. Also es war eine spannende Zeit und sicherlich auch eine sehr schwierige Zeit, die zu managen in so einer kleinen Kreisstadt nicht ganz einfach war. Aber ich glaube, wir haben durchaus auch viel geschafft.
Das Bürgermeisteramt ist ja auch Vergangenheit, Ministeramt ist Gegenwart und Zukunft. Was steht denn auf der Agenda, was Sie als Schnellstes verändern wollen?
Wir haben eine ganze Reihe von Zuarbeiten fürs 100-Tage-Programm gemacht. Da will ich mal das nennen, was jetzt auch gerade zum Bezug in der vorigen Frage steht. Da habe ich mich sehr gefreut, dass das Kabinett sich entschieden hat, den Abwasserpakt fortzuführen. Vor dem Hintergrund der immensen Aufwendungen, die jetzt notwendig sind, um diese letzten 10-15% an öffentliche Abwasserbehandlung anzuschließen, ist es ganz, ganz wichtig, dass die Kommunen eine Verlässlichkeit bei der Finanzierung haben. Und ich habe das in Hildburghausen erlebt, 15.000 Euro, die pro Kopf, der noch angeschlossen werden soll, jetzt aufzubringen sind, das kann so ein kleiner Verband nicht leisten. Da würden uns die Abwassergebühren, die Beiträge durch die Decke gehen. Und deshalb ist das einer der ganz wenigen Punkte im 100-Tage-Programm der Landesregierung, der eben auch ein Vorgriff auf künftige Haushalte ist, wo die Landesregierung aber gesagt hat, hier stehen wir zum ländlichen Raum, um dort vergleichbare Lebensverhältnisse eben zu sichern, wie wir uns das in der Thüringer Verfassung auch vorgenommen haben. Ein weiterer Punkt, auf den ich mich sehr freue, ist ein Pilotprojekt im Rahmen der Kompensationsverordnung. Das klingt jetzt ein bisschen sperrig. Ich habe bei den Koalitionsverhandlungen dem Ganzen so den Arbeitstitel gegeben, wir räumen das Land auf. Wenn ein Unternehmen sich in Thüringen ansiedeln will, dafür eine Fläche braucht, muss es auch eine Eingriffsplanung machen und einen Ausgleich für diesen Eingriff nach Naturschutzgesetz erbringen. Das ist für Unternehmen oft eine ziemlich schwierige Geschichte und führt in der Vergangenheit dazu, dass dann eben rund um ein Gewerbegebiet Büsche gepflanzt wurden, eine Streuobstwiese auf den Acker kam. Am Ende wurde der Landwirtschaft aber auch wichtige Produktionsfläche dadurch entzogen. Und wir wollen es jetzt mal anders aufziehen. Wir haben uns im Koalitionsvertrag verständigt, dass wir uns eine Landesgesellschaft suchen, die aktiv historische Liegenschaften in Thüringen sucht, die eher eine Belastung geworden sind, die zurückbaut und damit Punkte für ein Kompensationskataster zur Verfügung stellt, damit Unternehmen, wenn sie denn dann kommen, sich einfach den Ausgleich für ihren Eingriff schon kaufen können. Und da hatten wir jetzt das Riesenglück, dass uns für den Start dieses Vorhabens 10,5 Millionen gegeben wurden. Die stammen aus einem Vergleich zur Sanierung des Teersees Rositz. Also früher waren das Gelder aus dem Generalvertrag ökologische Altlasten und da fließen im Rahmen des Vergleichs 10,5 Millionen Euro an mein Haus zurück. Das werden wir der Thüringer Landgesellschaft zur Verfügung stellen. Die kann dann Liegenschaften ausfindig machen, die sie entsprechend zurückbauen kann und damit sind wir am Start und ich hoffe, das wird dann mal so eine Art revolvierender Fonds, wo natürlich die Unternehmen, die ja diese Ausgleichspunkte kaufen müssen, auch wieder was in den Fonds reingeben und wir dann wirklich ein Stück weit was erreichen können in Sachen, wir räumen das Land auf und auf der anderen Seite landwirtschaftliche Flächen eben nicht für den Ausgleich in Anspruch nehmen.
Wir merken also, Sie haben einiges zu tun. Momentan machen Sie es noch ganz alleine. Sie haben nämlich immer noch keinen Staatssekretär. Warum?
Weil ich mir jemanden ausgesucht habe, wo mir alle, die ich kenne, sagen, Mensch, genau der Richtige für dieses Amt, aber die Anforderungen des Rechnungshofes an die Besetzung dieser Stellen, die ja im Rahmen auch eines Untersuchungsausschusses in der letzten Wahlperiode diskutiert wurden, ja, ein Stück weit dafür sorgen, dass man Entscheidungen vielleicht nicht optimal treffen kann.
Aber
deshalb dauert aktuell das Prüfverfahren noch an und ja, wir werden demnächst eine Entscheidung treffen. Aber es ist aus meiner Sicht wirklich so, dass man auch über das Verfahren, das es jetzt gibt, nochmal reden muss.
Aber die Vorgaben des Rechnungshofs sind ja eigentlich recht klar und das eigentlich kann man Streichen, die sind klar, dementsprechend Eignung, Leistung, Befähigung. Wenn der Kandidat oder die Kandidatin dem nicht entspricht, kann er eigentlich nicht ins Amt kommen. Würde ja, man jetzt so, wahrscheinlich als
so sagt Rechnungshof sagen. Genau.
Sie würden jetzt aber sagen, mein Kandidat, das ist offensichtlich ein Mann, wollen Sie uns den Namen verraten?
Den Namen will ich heute nicht nennen, er ist bis jetzt nicht öffentlich und ja, ich habe ihn bei mir im Haus angesprochen, weil ich Mitarbeiter natürlich auch deutlich machen wollte, dass ich eine sachgerechte Entscheidung getroffen habe. Aber wie gesagt, aktuell ist das Verfahren im schwierigen Stand, deshalb will ich heute nicht über Namen nennen.
Aber es klingt nochmal, jetzt so, als würde er den Rechnungshofanforderungen, man kann sie gut oder schlecht finden, nicht entsprechen.
Ja, das ist eine Frage von Interpretation und ja, wenn man den Wünschen des Rechnungshofes folgen würde, dann dürften ja am Ende nur Staatssekretäre wieder Staatssekretäre werden dürfen. Und
die anderen sind ja schon ineinander, scheint es ja leichter gewesen zu sein, oder?
Ja, wie auch immer. Wie gesagt, wir sind im Moment noch in der Prüfung und es wird zeitnah eine Entscheidung geben.
Zeitnah heißt diese Woche, nächste Woche?
Wir zeichnen mal jetzt gucken, hier ob wir die Kabinettssitzung also nächste Woche noch erreichen können. Ja. Eigentlich hätten die Vorlagen aber heute schon rausgemusst. Das ist bis jetzt nicht passiert.
Ich will nochmal auf Inhalte zurückkommen. In diesen Vorhaben, das Wort Windenergie ist nicht gefallen und spielt auch wahrscheinlich eine entscheidende Rolle. Wie viele Windkrafträder gibt es jetzt derzeit in Thüringen? Ich glaube 860 ungefähr. Wie viele sollen es werden?
Ich würde mich gerne von dieser Mengenlogik ein Stück weit verabschieden. Wir haben uns in der Koalition vorgenommen, in dieser Wahlperiode als wichtigsten Gesetzgebungsbereich in meinem Ministerium ein Energiegesetz auf den Weg zu bringen, um mit Planung an der Energiewende ranzugehen. Das war in der Vergangenheit nicht wirklich der Fall. Also wenn man sich solchen komplizierten Vorgängen mit der Logik nähert, dass der Markt das schon richten wird und dann sagt, okay, es darf jeder an jeder x-beliebigen Stelle Energie erzeugen, die muss ihm dann abgenommen werden und der Endkunde zahlt am Ende die Kosten für das Leitungssystem, was daraus sich ergibt. Und da guckt man eben nicht so genau auf die Kosten und die volkswirtschaftliche Sinnhaftigkeit, dann läuft da was schief. Und das ist der Grund, warum wir uns vorgenommen haben, wir wollen Verbrauch und Erzeugung mehr zusammenbringen. Wir wollen intelligente Netze mit Speichern so kombinieren, dass eben so wenig Netzausbau wie möglich, wie nötig erfolgen muss. Und wir aber auch eine Systemstabilität bekommen. Am Ende soll das Ganze auch noch preiswert sein. Das wollen wir alles mit diesem Energiegesetz realisieren. Klar haben wir aktuell eine Vorgabe des Bundes, die sagt, in Thüringen brauchen wir 2,2% der Landesfläche als Vorrangflächen Windenergie. Die sagt aber nicht zu einer erzeugten Menge. Und das ist aus meiner Sicht ein Fehler im System. Wenn ich auf die Glasindustrie im Thüringer Wald gucke, der Thüringer Wald ist ja eine Industrieregion, die deshalb gerade auch energieintensiv geprägt wurde, weil der Wald ursprünglich mal die Energiequelle war. In der Vergangenheit lebten diese energieintensiven Unternehmen hauptsächlich vom Gas, von günstigem russischen Erdgas, das eben heute nicht mehr so preiswert zur Verfügung steht. Die Unternehmensstruktur droht uns wegzubrechen aufgrund der hohen Energiekosten. Wenn ich den günstig Strom zur Verfügung stellen will, dann bleibt oft nur Windkraft, weil Windkraft eben unter den Erneuerbaren die günstigste Energiequelle ist, gemeinsam mit Freiflächenphotovoltaik, die inzwischen eben so billig geworden ist, dass die auch eine nennenswerte Rolle spielen kann. Aber natürlich steht Solarenergie nur zu einer bestimmten Zeit zur Verfügung und Windenergie auch. Wenn ich das übereinander lege, habe ich eine weitgehende Abdeckung von vielleicht 90% des Jahres und ich brauche dann aber für die restlichen 10% auch noch dann eine Quelle, die zur Verfügung steht. Da kann, wenn ich perspektivisch mal bei einem 100%igen erneuerbaren Ausbau landen will, Biomasse eine zentrale Rolle spielen. Ich kann sicherlich auch ein Stück weit was mit Wasserstoff machen, kann Wasserstoff mit Biogas kombinieren, um vorhandene Gasleitungen zu nutzen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Wir werden Gas auf jeden Fall auch als Brückentechnologie brauchen. Und unsere Zielstellung ist, dass wir wirklich am Ende ein für unsere Wirtschaft und für die Menschen in diesem Land preiswertes Energiesystem auf den Weg bringen, das sinnvoll ist und uns ein Stückchen entlastet.
Es gibt keine Zahl, was Windkrafträder betrifft.
Ich würde Zahlen vermeiden. Wir müssen gucken, welchen Leistungsanteil soll Windenergie in diesem Konzert erbringen. Und ich kann auf den Gipfel eines Berges eine Anlage stellen. Ich habe mir das in Rheinland-Pfalz mal angesehen vor ein paar Jahren. Da stand eine Windkraftanlage im Wald oben auf dem Kamm. Die hatte 7,5 Megawatt Leistung. Die lief 3000 Stunden. Also klar lief die länger, aber 3000 voller Stunden im Jahr. Im Gegensatz zu einer, die an einer weniger windhöfigen Gegend steht, die dann eben nur 2000 Stunden läuft und nur 3,5 Megawatt hat. Und vor dem Hintergrund hat die Zahl eben nichts mit Leistung zu tun. Und wir müssen wirklich nicht nur auf die installierte Leistung gucken, sondern eben auch noch sehen, wie lange läuft die Anlage und wie lässt sich das kombinieren mit anderen Bereichen, um hier zu einem stabilen Energiesystem zu kommen, nicht ständig abregeln zu müssen, weil das eben alles unglaubliche Kosten mit sich bringt, die Menschen belasten.
Der Bau von Windrädern im Wald ist und bleibt ein Aufreger in Thüringen. Wie stehen Sie dazu?
Wir haben eine klare Formulierung im Koalitionsvertrag entsprechend getroffen, den ich ja auch mit bestätigt habe. Und da steht drin, dass bei dringendem kommunalen Wunsch Windkraftanlagen im Wald möglich sein können und dass es das sonst nicht geben soll. Das macht es bezüglich der Flächenziele ein bisschen schwierig, gerade auch wenn man auf die regionale Planungsgemeinschaft Südwestthüringen guckt. Und ich sag mal, in manchen Bereichen wird es diesen drängenden kommunalen Wunsch mit Sicherheit geben, weil ich eben ansonsten Industriestandorte wie Standorte der Glasindustrie verlieren werde. Wir werden uns daran machen. Aus meiner Sicht muss das Energiegesetz auch regeln, unter welchen Voraussetzungen die Windenergienutzung im Wald erfolgen kann. Ja, weil die gängige Meinung ist, da schlagen Leute eine Trasse in den Wald, da wird dann ein Windrad errichtet. Das darf nicht sein. Wir haben eine gute Erschließung im Wald, da hat auch Thüringen Forst einen großen Anteil in den letzten 30 Jahren geleistet, dass Waldwege als Wirtschaftswege gut ausgebaut worden sind. Die lässt sich auch für die Errichtung von Windkraftanlagen nutzen. Wir haben Holzpolterplätze, wir haben Wendeschleifen im Wald, wo ich ein Windrad auch reinstellen kann, ohne dass ich da eine zusätzliche Flächenversiegelung brauche. Was ich aber auch brauche, ist die Energieabfuhr. Und den wenigsten ist es bewusst, dass zum Beispiel der Rennsteig ein klassischer Wirtschaftsweg immer war, wo nicht nur eine ordentliche Wegeausbaubreite da war, sondern wo auch noch eine Gasleitung drin liegt. Und wir werden den Rennsteig nicht nutzen für Windenergie, das will ich hier von vornherein sagen. Aber es macht nochmal deutlich, dass Waldwege durchaus auch für die Energieableitung mitgenutzt werden können. Und ich muss einfach sehen, wo ist das schon zusammengebracht, damit der Eingriff in den Wald nicht so dramatisch ist. Und dann lässt sich, glaube ich, ein Stück weit was damit realisieren, was ich eben auch noch mit im Hinterkopf haben muss. Wir wollen auch einen Abstand von Wohnbebauung. Und den kann ich auf der Freifläche relativ selten erledigen. Es braucht Windhöfigkeit, es braucht den Abstand von Wohnbebauung, um Menschen nicht zu belasten. Und diese Standortsuche wird, wenn ich dann noch die ganzen naturschutzfachlichen Belange berücksichtige, die ja auch bei uns im Haus liegen, nicht ganz einfach zu beantworten sein. Deshalb bin ich der Auffassung, wir müssen sehen, was kriegen wir mit Repowering hin von bestehenden Anlagen und wie kriegen wir es hin, dass wir wirklich verbrauchsnah mit leistungsfähigen Windkraftanlagen einen großen Teil des Bedarfs decken und uns vielleicht von diesen Flächenzielen perspektivisch verabschieden.
Sie sind ja eben auch Energieminister und ein bundesweites Aufregerthema des vergangenen Jahres war das Heizungsgesetz. Jetzt könnte es sein, dass das wieder rückabgewickelt wird mit einer neuen Bundesregierung. Gibt es für ein Bundesland eigentlich da auch Handhabe, Möglichkeiten, etwas zu steuern, wenn Menschen sagen, ja, wir würden ja gerne auch eine energieeffiziente Heizung einbauen, meinetwegen eine Wärmepumpe, dass Thüringen da auch sagen kann, alles klar, wir geben euch auch was dazu oder liegt das alles beim Bund?
Wenn ich auf unseren Landeshaushalt gucke, habe ich ein bisschen Sorgen. Wir haben klare Aussagen der Finanzministerin gehört, dass von dem aktuellen Haushaltsentwurf auch noch eine Rücklage gebildet werden muss. Und selbst da sind schon viele Wünsche nicht erfüllt. Und wenn ich auf die Zukunft gucke, wir haben mit zurückgehenden Gewerbesteuereinnahmen zu tun bei den Kommunen. Wir haben eine ganze Reihe von Einschnitten zu befürchten, sodass also es schwierig wird, immer mehr Dinge zu fördern. Was wir als Land auf jeden Fall auf den Weg bringen, da haben wir schon viel Voraussetzungen geschaffen, ist eine Unterstützung der Kommunen bei der kommunalen Wärmeplanung, die ja mit vorgegeben ist. Und mir ist es dabei wichtig, dass das keine Planung für einen Papierkorb wird. Wir stellen den Kommunen bei der Wärmeplanung Daten zur Verfügung. Wir haben ein Wärmekataster bei der Tega, die ja nachgeordneter Bereich auch unseres Hauses mit ist. Und wir werden dann auch sehen, wie wir helfen können bei der Umsetzung der Dinge, die da festgelegt sind. Da wird es zuallererst darum gehen, dass man vorhandene Fernwärmetrassen ein Stück weit noch ergänzt, dass man dort auch sieht, wie kriege ich einen anderen Energieträger hin. Ich kann mir vorstellen, dass Biomasse dort zum Beispiel perspektivisch auch eine Rolle spielen kann. Wir haben im Koalitionsvertrag festgelegt, dass Thüringen Forst die Rücklagen, die es gebildet hat, durch den ganzen Einschlag von Käferholz, der leider notwendig war in der Vergangenheit, nutzen darf für rentierliche Investitionen. Und da wir auf diesen ganzen Käferflächen, wo jetzt ein neuer Wald wachsen muss, in den nächsten 30 Jahren viel in Pflege investieren müssen, dort aber Holz rausbekommen, was eben nicht klassisch als Sägestammholz verwendet werden kann, was viel zu jung ist, viel zu dünn dimensioniert ist und was auch nicht unbedingt in die Papiermischung passt, die wir aktuell haben, weil es wird ja ein bunter Mix an Baumarten sein, werden wir, glaube ich, auch viel in die Energieschiene geben können. Und ich sehe durchaus die Möglichkeit, dass Kommunen, die in einer waldreichen Umgebung liegen, das Angebot perspektivisch vielleicht von Thüringen Forst bekommen. Wir stellen euch ein Holzhackschnitzelheizwerk oder vielleicht auch ein Holzhackschnitzelheizkraftwerk hin, um kommunale Einrichtungen und Gebäude in der Hand von Wohnungsgesellschaften damit perspektivisch zu heizen und einen günstigen Brennstoff auch zur Verfügung zu stellen, damit Menschen noch von Kosten entlastet werden. Also so stelle ich mir die Herangehensweise an diese kommunale Wärmeplanung ein Stück weit vor.
Auf den Wald kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Als Umweltminister haben Sie da auch Verantwortung dafür, dass Thüringen ausreichend mit E-Ladesäulen ausgestattet ist? Oder ist das eher Sache des Infrastrukturministeriums? Ich weiß es jetzt.
Wir fördern tatsächlich E-Ladesäulen und werden dieses Thema perspektivisch auch weiter begleiten. Wir haben ja auch mit den Netzen zu tun, was Strom- und Gasnetz angeht. Für uns ist das sicherlich eine wichtige Aufgabe. Und wenn ich mir ansehe, welche Vorgaben es gibt bezüglich E-Mobilität, weiß ich auch, dass wir gerade bei der Infrastruktur riesige Baustellen haben. Also im Moment haben wir in Thüringen bezogen auf die vorhandenen Elektrofahrzeuge sicherlich auch viele E-Ladesäulen. Also da steht nicht eine große Schlange davor. Liegt aber auch dran, dass wir in Thüringen wenig Elektrofahrzeuge haben, weil Thüringer leider immer noch, was das Einkommen angeht, ziemlich am Ende in der Bundesrepublik Deutschland stehen. Und ich mir ein teures E-Fahrzeug kaum leisten kann, noch dazu, wenn eben die Bundesfinanzierung dort weggebrochen ist. Das ist die eine Seite der Medaille. Aber selbst wenn die Thüringer sich alle ein Elektroauto kaufen würden, hätten wir ein Problem, weil dafür Leitungsquerschnitte gar nicht gedacht sind und auch nicht genügend Strom im Netz ist. Das alles umzurüsten, das ist eine gigantische Aufgabe, die unglaublich viel Geld verlangt, wo wir gucken müssen, wie kriegt man sowas überhaupt gestemmt und sehen müssen, dass wir das wirklich auch wirtschaftlich sinnvoll auf den Weg bringen, damit Menschen nicht mit den Kosten, die damit verbunden sind.
Sind da irgendwelche Regionen besonders betroffen in Thüringen, jetzt benachteiligt gegenüber anderen?
Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr bunter Mix von dem, was ich so aus dem Bereich der TEN gehört habe. Uns fehlen Umspannwerke, uns fehlt in der 110-KV-Ebene etliches an Leitungen. Und da will ich jetzt von den kommunalen Netzen gar nicht reden. Also ich habe das selber auch in Hildburghausen erlebt. Ich wollte eine Ladesäule an der Stadtverwaltung haben, wo die Anschlussleistung der Stadtverwaltung sowas nicht hergegeben hat. Die Überlegung, eine Photovoltaik und einen Speicher dort zu realisieren, die ging aus Denkmalschutzgründen nicht. Also wir haben eine ganze Reihe von Vorgaben, die eine Energiewende wirklich nicht gerade begünstigen.
Die Forstwirtschaft, der Wald ist neu in Ihrem Ressort. Ist das ein Vorteil für Sie? Sie sind selber Waldbesitzer, richtig?
Ich bin selber Waldbesitzer. Ich war schon viele Jahre auch Verwaltungsratsmitglied bei Thüringen Forst, habe auch die Anstaltsgründung ein Stück weit mitbegleitet, war also auch als Landtagsabgeordneter viele Jahre mit forstwirtschaftlichen Themen befasst. Vor dem Hintergrund freue ich mich auf die Aufgabe. Wenn
Wie viel Wald haben Sie?
Ich selber etwa 10 Hektar. Wenn ich auf die Waldzustandssituation gucke, ist das für mich ein ganz brennendes Thema. Und ich war ja bisher auch Vorsitzender vom Naturpark Thüringer Wald. Es macht einen schon betroffen und mich macht es auch körperlich betroffen, wenn man durch eine Gegend fährt, die ursprünglich halt von dichten grünen Wäldern geprägt war.
Masserberg beispielsweise.
Ja. Masserberg beispielsweise, aber ja, es ist auch bei mir im Umfeld wirklich greifbar. Ne? Früher war es dort feucht und kühl, jetzt ist das Waldklima weg. Im Sommer ist es trocken, es ist eine ganz andere Luft. Man kann nicht mehr seine Pilze suchen, wo man sie früher gefunden hat. Das hat aber eben auch Auswirkungen auf Erosionsschutz, es hat Auswirkungen auf die Wasserversorgung. Da sind viele Dinge mit zu berücksichtigen. Und wir müssen wirklich sehen, wie wir dem etwas entgegensetzen. Das ist ein zentrales Thema, ist auch mit ein Grund, warum ich mich entschieden habe, wieder in die Landespolitik zu gehen. 2019 ist das Waldgesetz nochmal geändert worden. Da hatte ich wirklich wesentlichen Anteil dran, wo Regelungen auf den Weg gebracht worden sind, im Rahmen einer solchen Waldkatastrophe auch einen anderen Forstschutz betreiben zu können. Die Umsetzung des Forstschutzes, gerade in unbekannten Privatwald, ist immer noch so unglaublich schwer, dass es eben effizient nicht geht, dass der Käfer häufig ausgeflogen ist, bevor wir handeln können. Das wollen wir ändern, da soll eine Verordnung auf den Weg gebracht werden. Das ist für mich eine zentrale Zielstellung, dass wir hier künftig dem Wald besser helfen können und das Absterben der Fichten wirklich deutlich verlangsamen, weil unter einem Baumbestand, der lebt, ein junger Wald, ein artenreicher Mischwald viel besser ins Leben zu rufen ist, als wenn ich an einem kahlen Steilhang versuche, irgendwas hinzukriegen, noch dazu mit den trockenen Frühjahren, wie wir es in der Vergangenheit
hatten. Also politischer Einfluss genommen werden, dass dieses Waldsterben irgendwo gestoppt wird, beziehungsweise die Aufforstung vorangetrieben und die Naturverjüngung auch beschleunigt wird, ja?
Wir werden die Fichte in niedrigeren Lagen nicht dauerhaft halten können.
Ja, das ist teilweise schon weg.
Aufgrund des Klimawandels. Sie ist teilweise schon weg. Aber dort, wo noch Fichtenbestände sind, macht ein Forstschutz Sinn, weil einfach wirklich diese Frage Beschattung im Wald ganz, ganz wichtig ist, um eben den Waldumbau zu realisieren. Und deshalb müssen wir hier Maßnahmen ergreifen. Wir haben auch große Staatswaldkomplexe in der Fichte. Auch die würde der Käfer fressen, wenn ich ihn einfach machen lasse, was er will. Und deshalb werden wir uns diesem Thema nochmal widmen. Und die Frage, den Wald der Zukunft zu implementieren, die wird natürlich auch eine ganz wesentliche Rolle spielen. Und dafür ist es auch wichtig, dass Waldbesitzer in die Lage versetzt werden, das zu tun. Die werden über die nächsten Jahre wenig Einnahmen aus Waldbewirtschaftung haben, weil sie eben in den vergangenen Jahren im Rahmen des Forstschutzes Bäume ernten mussten, die für eine ganze Generation hätten reichen müssen und Ertrag hätten bringen müssen. Also da ist viel mehr eingeschlagen worden, als im Jahr zuwächst, aufgrund der Situation. 2020 gab es überhaupt keinen Holzpreis mehr, das heißt, die haben nur noch Geld hinlegen müssen, hätten daraus aber Rücklagen schaffen müssen, um Wald über 20, 30 Jahre zu pflegen. Das ist die Situation, vor der wir jetzt stehen, die ist ausgesprochen ernst. Und da müssen wir gucken, auf Landesseite habe ich vorhin schon gesagt, wie wir es bei Thüringen Forst angehen wollen, aber wir müssen auch sehen, wie wir Kommunen und privaten Waldbesitzern helfen.
Sie haben wirklich viele Bereiche in Ihrem Ministerium, sehe ich gerade, weil wir wollten unbedingt auch noch ein Thema ansprechen. Wölfe, die sich ja doch ein Stück weit ausbreiten. Ich glaube, in Thüringen gibt es 3 Rudel oder zumindest Einzeltiere. Aber soll dieser Schutzstatus erhalten bleiben? Soll er verringert werden? Auch mit Blick oder Argumentation Weidetiere? Und wie ist da Ihr Standpunkt?
Wir haben massive Konflikte. Und die Europäische Union hat ja inzwischen festgestellt, dass der Wolf in weiten Teilen in einem besseren Erhaltungszustand ist, sodass der Schutzstatus abgesenkt werden kann. Das ist bisher in deutsches Recht nicht überführt. Wir setzen uns dafür ein, dass diese Herabsenkung des Schutzstatuses auch für Thüringen mit erfolgt, um den Konflikten auch ein Stück weit begegnen zu können. Wir haben zum Beispiel eine besondere Verantwortung für naturschutzfachlich wertvolle Bergwiesen. Die werde ich nur erhalten können, zum Beispiel mit einer Mutterkuhhaltung oder mit einer Schafhaltung auf diesen Flächen. Und wenn ich sehe, alleine was seit meinem Amtsantritt an Rindern gerissen wurde in Mutterkuhhaltung, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Für einen Wolf ist ein Rind schon eine ziemlich große Beute. Ne? Das Schaf ist deutlich leichter zu erlegen. Und da sieht man, dass es durchaus inzwischen Wölfe gibt, die sich in Thüringen darauf spezialisiert haben, sich auch an größeren Nutztieren zu vergreifen. Ich werde Nutztierhaltung verlieren, wenn ich dem nicht rechtzeitig was entgegensetze. Klar gehört auch der Wolf in unsere Landschaft und man muss dort einen Ausgleich in der Naturlandschaft oder in der Kulturlandschaft finden. Ich habe das als Fischer in der Vergangenheit schon erlebt, wie es ist, wenn man zu spät reagiert. Also wir hatten den Kormoran fast ausgestorben in Deutschland. Man hat ihn geschützt, der Kormoran hat sich gut entwickelt, hat aber dann nicht rechtzeitig die Kurve gekriegt und wir haben inzwischen Situationen, wo die Thüringer Berufsfischer zu Weihnachten keinen Karpfen mehr liefern können, weil es einfach keine mehr gibt. Und deshalb muss ich wirklich rechtzeitig gegensteuern, damit solche Probleme am Ende nicht überhand nehmen.
Was bedeutet das konkret jetzt für den Wolf, gegensteuern?
Also im Moment sind wir rechtlich nicht in der Lage, bei Wölfen einzugreifen, außer bei wirklichen Problemtieren. Ja, Sie können sich vielleicht erinnern.
Aber hat man da als Land, als Landesregierung eine Handhabe, außer jetzt bei Problemtieren?
Außerhalb von Problemtieren nicht. Wir sind im europäischen und im Bundesrecht. Der Bund muss das Recht anpassen, damit ich dann eben auch die Möglichkeit habe, in den Bestand einzugreifen, wenn denn der Punkt ist, dass man sagt, okay, hier muss eingegriffen werden. Deshalb werden wir uns hier mit dem Bund ins Benehmen setzen müssen, dass es dann vernünftige Regelungen gibt.
Sie wissen ja wahrscheinlich auch deshalb, wovon Sie sprechen, weil Sie selber auch Nutztierhalter sind. Sie haben eine Herde Wasserbüffel, richtig?
Ich muss die Nutztierhaltung selber aufgeben. Also es wird künftig dann bei mir aber in der Familie trotzdem weiterlaufen. Ne? Man hat ja die Flächen, die Tiere verkauft man auch nicht einfach über Nacht.
Wie viele haben Sie?
Aber, ich habe 4 Wasserbüffel und auch 4 Pferde aktuell als Bestand. Ist ein kleiner landwirtschaftlicher Nebenerwerbsbetrieb gewesen. Und die Wasserbüffel waren für mich wesentlich. Ich habe die mir angeschafft, weil ich einen Teich hatte, der total mit Schilf zugewachsen war. Und ja, das technische Entfernen des Schilfbestands wäre unglaublich teuer geworden. Die haben den innerhalb von 2 Jahren sehr, sehr schön aufgeräumt. Und das ist auch wieder eine Erfahrung, die ich ins Ministeramt mitnehme. Gerade wenn ich die miteinander verbundenen Säulen Landschaftspflege und Landwirtschaft sehe. Ja, man kann mit landwirtschaftlicher Nutzung durchaus kluge Landschaftspflege auch preiswerter betreiben, als ich das zum Teil mit einem energieintensiven Einsatz in der Landschaftspflege hinkriege. Und da müssen wir einfach gucken, wie wir Landwirte viel mehr in die Lage versetzen, dort dem Naturschutz zu helfen und das auch mit einer nachhaltigen Produktion zu verknüpfen.
Herr Kummer, vielen Dank. Das war Reden wir über Thüringen, der politische Podcast von TA, OTZ und TLZ. Und wir bedanken uns, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danken wir für Ihr Interesse und sagen bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Schönen Abend noch.
Danke. Tschüss.
The NFL playoffs are better with FanDuel, because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.